Die Ängste sind also tatsächlich sehr diffus. Ich denke, das reicht von dem Bedrohungsgefühl, dass die eigene sexuelle Identität, Familienidentität, Sozialstruktur, die über Familie definiert wird, in Frage gestellt wird, hin bis zu noch wesentlich tieferreichenden Sachen. Also ich würde sagen, es kommen noch zwei Sachen hinzu. Es kommt das historische Gedächtnis hinzu in einem Teil der französischen Rechten, dass Veränderung als Katastrophe erlebt werden kann, anknüpfend an die Erinnerung eines Teils der ideologisch gehärteten Rechten an 1789 fortfolgende, also dass sozusagen Veränderung auch abrupt und gewaltsam hereinbrechen kann und eben als Katastrophe erlebt werden kann. Also die sagen wir mal, Veränderungs- und natürlich Revolutionsfeindlichkeit gibt es auch in der deutschen, spanischen, britischen Rechten und so weiter. Aber in Frankreich gab es eben historisch einen scharfen Bruch, der dafür gesorgt hat, dass auch ein Teil des Potenzials der Rechten nicht nur einfach abwartend konservativ sich verhält, sondern auch militant mobilisiert werden kann als Abwehrblock gegen Veränderungen, weil eben Veränderungen auch in Form eines scharfen Bruches historisch eintreten konnte. Also das Gedächtnis der Konterrevolution 1789. Das macht nicht die gesamte politische Rechte aus, nicht mal die gesamte extreme Rechte, die ihrerseits heterogen zusammengesetzt. Da gibt es also Leute, die sich sozusagen auf die ewige Konterrevolution bis zurück nach 1789 berufen. Ebenso wie Leute, die sich selber, und sei es demagogisch, als Revolutionäre, also als Nationalrevolutionäre bezeichnen. Hinzu kommt zweitens, dass die Mobilisierung gegen die Homo-Ehe, die ja nun wirklich eine bemerkenswerte soziale Bewegung von rechts ist, durch die Zahl der Leute, die sie auf die Straße bringt, aber vor allem durch die Dauer. Am 17. November 2012 fand die erste Demonstration von 100.000, 200.000 Leuten statt. Das heißt, wir haben es mit einer Bewegung zu tun, die seit 14 Monaten anhält, obwohl das Gesetz verabschiedet und in Kraft ist seit dem 18. Mai 2013. Das heißt, das ist schon bemerkenswert, wie lang dauernd diese Bewegung ist. Das jetzige Wiederaufflackern der Bewegung als Massenprotest, als Demonstration von, wie du gesagt hast, mindestens 100.000 Leuten am Sonntag, den 2. Februar. Das ist auch eingebettet in einen ganz diffusen Sud von Ängsten rund um den Schulunterricht. Es gibt also auch eine reaktionär bis faschistisch durchwirkte, aber auch religiös durchwirkte Schulboykottbewegung der Gestalt, dass Leute dazu aufgerufen sind, die Kinder einmal im Monat von der Schule runterzunehmen. Das hat punktuell funktioniert, also geografisch betrachtet punktuell, das heißt nicht auf dem gesamten Staatsgebiet, aber an manchen Orten konzentriert, zum Beispiel in manchen Stadtteilen von Straßburg, von Lyon, manche Orte im Umland von Paris. Also in Lyon gab es Schulen mit Abwesenheitsquoten von bis zu 40%. Da geht es darum, dass in den Grundschulen, also es geht um Grundschulen, ein Gleichstellungsunterricht eingeführt wurde. Im Moment experimental an 600 Schulen. Das ist absolut harmlos. Also was gerüchteweise behauptet wird, an Gerüchten umläuft, dass Kinder in Geschlechtsumwandlungen, in Homosexualität eingeweiht werden, dass Kindern Masturbation beigebracht wird. Das ist alles grober Unfug. Was sozusagen gemacht wird, ist, dass den Kindern zum Beispiel eine Sache, die konkret gemacht wird, Märchen vorgelesen werden, wo ein charmanter Prinz eine schmachtende Prinzessin rettet aus ihrem Verlies, aus ihrem Turm verließ, und dass dann die Kinder gefragt werden, ob nicht auch mal das Mädchen oder die Frau sein könnte, die die aktive Rolle übernimmt. Und was umläuft, ist, dass tatsächlich also mit Kindern Geschlechtsumwandlung geprobt wird, dass Kinder sich gegenseitig masturbieren sollen. Der Gipfel ist, es gab SMS, die umliefen, das war in einem Stadtteil in Straßburg, wo Eltern, die in die Schule kamen, um Frage zu stellen, Lehrkräften im SMS vorzeigten, wo ihnen erzählt wurde, dass, ich zitiere, Juden in die Schule kommen und das Geschlecht ihrer Kinder untersuchen. Also solche diffusen, man sieht schon, was für ein Hintergrund das hat, aber solche diffusen Ängste gehen um. Das Besondere an der Schulboykottbewegung ist, sie wurde vom Umfeld von Alain Soral, einem Ideologen und Schriftsteller, der vor allem im Internet einen gewissen Einfluss hat durch seine Videos, die dort abrufbar sind. Sie wurde aus seinem Umfeld lanciert. Alain Soral ist ein Typ, um ihn einzuordnen, der im Dezember 2013 in einem Buch sagte, ich werde als Rechtsextremer dargestellt, das ist falsch, ich bin kein Rechtsextremer, ich bin französischer Nationalsozialist. Damit ist die Sache auch erledigt, also was seine Einordnung betrifft. Diese Schulboykottbewegung hat also auch auf diese Mobilisierung einen gewissen Einfluss. Sie ist natürlich nicht nur von den Soral-Leuten, wird nicht nur von denen lanciert, sonst wäre die relativ klein. Also Soral ist ein Typ, der über keine organisierte Bewegung verfügt, aber er hat, wie gesagt, einen gewissen diffusen Einfluss über YouTube und Videos im Internet. Und das ging dann natürlich über diverseste Kanäle, über christlich-fundamentalistische Kanäle, auch über bestimmte Moscheen, zum Beispiel manche salafistischen Moscheen. Und die größte, die stärkste Oppositionspartei ÖMP spielt auch ein doppeltes Spiel. Offiziell verurteilt sie die Schulboykottbewegung, auch weil sie sich nicht an was, realistisch nicht an was dranhängen kann, was von jemandem wie Alain Soral lanciert worden ist, weil das ist ja doch nicht vorzeigbar und salonfähig. Aber sie spielt trotzdem ein doppeltes Spiel. Zum Beispiel Jean-François Copé, der Parteivorsitzende der ÖMP, der stärksten Oppositionspartei, ist Bürgermeister in Mo, wo in Mo konkret vor Ort eine salafistische Moschee auch diese Schulboykottbewegung mit strukturiert hat. Und er hat also konkret schon auch eine Kommunikation geübt, wo er sagte, man muss aber die Ängste der Eltern verstehen und die Ängste sind auch begründet und die Regierung macht auch unsinnige Sachen und es gibt auch utopische Sachen, die den Kindern beigebracht werden und so. Also das ist zum Teil auch ein sehr zwiespältiges Spiel. Die ÖEP unterstützt also auch die Bewegung gegen die Homo-Ehe. Das muss man auch dazu sagen. Sie war mal gespalten, weil, wie gesagt, das Gesetz ist in Kraft. Das ist ein Gesetz der Republik, das anwendbar ist. Es gibt also auch Ehen, die geschlossen worden sind. Seit November gibt es auch schon wieder die erste homosexuelle Ehescheidung. Der erste homosexuelle Bräutigam oder einer von den beiden ist übrigens inzwischen mit dem Tode bedroht worden und hat wegen Todesdrohungen, die er per E-Mail erhalten hat, Strafanzeige erstattet. Das gehört also auch zum aktuellen Klima dazu. Und ein Teil der ÖVP hat also gesagt, ein Teil der stärksten Oppositionspartei, vergleichbar mit der CDU, CSU in Deutschland, hat also gesagt, wenn das einmal in Kraft ist, das Gesetz, ein einmal bestehendes Gesetz der Republik, kann man nicht wieder in Frage stellen, weil es die Schatzautorität untergraben wurde, außer natürlich nach der nächsten Wahl, wo die nächste Parlamentsmehrheit neue Gesetze machen kann. Aber ein Teil der ÖVP ist trotzdem weiterhin auf der Straße.
Werner, diese ganzen von dir geschilderten diffusen Ängste, lassen die sich auch mit der Krise ein bisschen erklären? Haben die Menschen in Zeiten verstärkter Unsicherheit vielleicht wirklich Angst, die Familie als einen, in Anführungszeichen, letzten Haltepunkt zu verlieren, weggenommen zu bekommen?
Natürlich, das spielt eine Rolle, die Verunsicherung, die dann sozusagen tatsächlich so eine Idealisierung der Familie bewirkt als, wie du sagst, letzter Halt, wo natürlich schön drüber hinweg abstrahiert wird, dass die bürgerliche Familie auch oft ein Gewaltverhältnis ist. Das spielt eine Rolle und was hinzukommt, was daran gekoppelt ist, die totale Delegitimierung der Politik und der Vorstellung, dass kollektiv sozusagen auf breiterer gesellschaftlicher Ebene Veränderung, auch progressive Veränderung möglich ist. Also die allgemeine Delegitimierung der Politik, die spielt natürlich da hinein, dass, wie ich geschildert habe, solche ganz diffusen Gerüchte tatsächlich reale Ängste hervorrufen. Das hängt natürlich damit zu tun, dass man der Politik alles Mögliche, aber nur alles Mögliche Schlechte zutraut. Das ist natürlich wiederum rückgekoppelt mit der Krise, nämlich mit der Erfahrung, dass die etablierte Politik, also jedenfalls Politik in parteiförmiger und über den Staat und das Parlament vermittelter Form, sich ja erwiesen hat als ein Akteur, der nichts Positives bewirken kann, weil das Erleben der Leute ist ja schon, wir haben es mit der bürgerlichen Rechten unter Nicolas Sarkozy probiert, dann haben wir es mit der etablierten Linken probiert und es ist alles eine Soße und es bewirkt ja eh nichts. Und das bewirkt eine Delegitimierung, die wiederum dazu führt, dass man der etablierten Politik alles Mögliche, aber nur Schlechtes zutraut, die wiederum die Projektionsfläche für diffuseste Ängste abgibt.